Dimensionen.
Wenn wir jetzt uns überlegen, wie sich das Universum nach dem Urknall hätte entwickeln müssen, würden wir erwarten, dass wir genauso viel Materie wie Antimaterie sehen.
Dann wäre unser Universum im Grunde einfach nur Licht und Strahlung und hätte sehr wenige Materie drin.
Aus irgendeinem Grund ist die Antimaterie zerstrahlt, die Materie hat überlebt und wir versuchen der ganzen Sache auf den Grund zu gehen.
Wir haben da jetzt die letzten 8 Jahre drauf hingearbeitet und jetzt kann man es endlich machen, ja.
Exotenteilchen auf Dienstreise. Unterwegs mit Antimaterie. Von Frank Rothelüschen.
Ein paar Gramm Antimaterie reichen aus, um eine Großstadt eine Woche lang mit Energie zu versorgen. Ein paar Gramm? Lenken wich erschrocken von den Pfeilern zurück. Keine Sorge, versicherte Vittoria. Diese Proben hier sind viel kleiner. Millionstel Gramm. Relativ harmlos.
Illuminati. Ein Thriller des amerikanischen Bestsellerautors Dan Brown. Verfilmt 2009 mit Tom Hanks in der Hauptrolle.
Lenken starrte auf das Display und hatte das unangenehme Gefühl, eine Zeitbombe vor sich zu haben.
Im Zentrum der Handlung eine Kapsel mit Antimaterie. Hergestellt am CERN, dem Europäischen Forschungszentrum für Teilchenphysik in Genf. Terroristen stehlen sie, um sie als Bombe gegen den Vatikan einzusetzen.
Vittoria drückte auf einen Knopf. Lenken wurde augenblicklich geblendet. Ein unglaublich heller Lichtpunkt erstrahlte in der Falle und breitete sich in einer Schockwelle aus reinem weißem Licht in alle Richtungen aus. Sie donnerte mit überwältigender Macht gegen die Plexiglasscheibe.
Der wahre Teil der Story: trifft Antimaterie auf Materie, vernichten sich beide und werden zu purer Energie. Und am CERN stellt man tatsächlich Antiteilchen her. Regelmäßig, wie am Fließband. Nur die Sache mit dem Transport von Antimaterie war erfunden. Aber jetzt will ein 30-köpfiges Forschungsteam tatsächlich Antimaterie transportieren. Und zwar genau am CERN, einem der Schauplätze von Illuminati.
Die Batterie, erklärte Vittoria, läuft volle 24 Stunden, bevor sie leer ist. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, aber sie ermöglicht auch einen einfachen Transport. Transport? Sie nehmen dieses Zeug mit aus dem Labor?
Also wir betreten jetzt diese Antimateriehalle. So, und das ist die Antimateriehalle.
Stefan Ulmer leitet BASE, so heißt das Forschungsprojekt. Ulmer ist Professor der Uni Düsseldorf. Runde Brille, langer Bart, Outdoor-Klamotten, freundliches Gesicht. Und Physiker durch und durch.
Die Antimaterie wird produziert, indem ein hochenergetischer Strahl, Proton, etwa 10 hoch 11 Proton pro Bunch, auf ein Target, also ein sehr dichtes Metall-Target aus Iridium, geleitet wird.
Es ist der 23. März 2026. Wir sind in der Antimateriefabrik am CERN. Eine Halle, in der Magnete, Röhren, Elektronikschränke und Vakuumapparaturen dicht an dicht stehen. Hier wird Antimaterie erzeugt. Eine Art Spiegelbild der gewöhnlichen Materie. Teilchen, die genauso schwer sind, aber eine umgekehrte Ladung besitzen. Positiv statt negativ, negativ statt positiv. Auf natürliche Weise entsteht Antimaterie nur selten. Etwa wenn Atome radioaktiv zerfallen oder kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft. Doch hier am CERN lässt sie sich gezielt herstellen, in Form von Antiprotonen, den Antiteilchen des Wasserstoffkerns. Dafür feuert ein Beschleuniger einen Strahl aus Protonen auf eine Zielscheibe aus Iridium.
Es gibt diese berühmteste Formel aller Zeiten vermutlich, ja, E gleich mc Quadrat, eine Massenenergieäquivalenz. Das heißt, die kinetische Energie, die im Strahl steckt, wird so umgewandelt, dass Teilchen-Antiteilchenpaare entstehen. Und so entstehen tatsächlich Antiprotonen.
Auf diese Antiprotonen haben es Ulmer und seine Leute abgesehen. Sie sperren sie in eine Falle, um sie präzise zu vermessen. In der Falle dürfen die Antiprotonen keinesfalls mit Materie in Berührung kommen, sonst annihilieren sie, werden vernichtet. Um das zu verhindern, ist die Falle praktisch luftleer. Damit die Antiteilchen nicht gegen die Wände der Falle stoßen, werden sie durch elektromagnetische Kräfte in der Schwebe gehalten. Mittlerweile beherrschen die Fachleute das Spiel. Sie können Antiprotonen einfangen, über Monate speichern und mit Sensoren beobachten, wie sie sich verhalten. Doch das genügt dem Team nicht. Es will den nächsten Schritt wagen.
2018 haben wir gesagt, wir versuchen die transportable Falle und jetzt ist sie tatsächlich entwickelt und transportreif. Ja, und das wollen wir eben morgen zeigen.
Die Reise wird nur kurz, eine Runde übers CERN-Gelände auf der Ladefläche eines LKWs. Doch es ist eine Weltpremiere. Noch nie wurde Antimaterie in einem Behälter durch die Gegend gefahren. Die Experimente von Ulmers Team gehen einer grundlegenden Frage der Physik nach. Weshalb gibt es im Universum so wenig Antimaterie? Warum ist sie verschwunden?
When the Big Bang happened and the universe started, it was symmetric.
Christos Touramanis, Physiker, University of Liverpool.
There were so many particles as antiparticles. So looking around today, we shouldn't be here.
Als das Universum mit dem Urknall begann, müssen genauso viele Teilchen wie Antiteilchen entstanden sein. Gleich darauf hätte sich das alles wieder vernichten müssen. Übrig geblieben wäre ein Kosmos voller Licht. Uns Menschen würde es nicht geben. Aber wir existieren und bestehen aus Materie. Und es gibt keine Anzeichen, dass Antimaterie nach dem Urknall übrig blieb. Also muss es einen Unterschied im Verhalten von Teilchen und Antiteilchen geben. Einen Unterschied, der die Materie dominieren und die Antimaterie verschwinden ließ.
In der Tat entdeckte 1964 ein Forschungsteam an einem US-Beschleuniger eine winzige Abweichung im Verhalten von Teilchen und Antiteilchen. CP-Verletzung, so nennt das die Fachwelt.
Das Einzige, was wir in der Natur bisher beobachtet haben, ist die CP-Verletzung. Ein kleiner Unterschied beim Zerfall bestimmter exotischer Teilchen, den Kaonen. Sie zerfallen ein wenig anders als ihre Antiteilchen, die Antikaonen. Bei anderen Teilchen, den B-Mesonen, sollte dieser Effekt noch ausgeprägter sein. Und tatsächlich konnten wir 2001 messen, dass es die CP-Verletzung auch bei den B-Mesonen gibt. Das hat uns gezeigt, wir verstehen zumindest einen Teil des Rätsels.
2025 folgte ein weiteres Indiz, diesmal am Riesenbeschleuniger LHC am CERN in Genf. Zuvor hatte sich die CP-Verletzung nur bei Teilchen gezeigt, die aus zwei Bausteinen, also aus zwei Quarks, bestehen. Nun wollte ein Experiment namens LHCb wissen, gibt es das auch bei sogenannten Baryonen, also Teilchen aus drei Quarks?
Baryonen sind natürlich insofern interessant, als dass die Materie um uns herum aus Protonen und Neutronen besteht, was auch Baryonen sind.
Fabian Glaser, Universität Heidelberg, Mitglied des LHCb-Teams.
Insofern ist es deutlich näher an der Fragestellung, die uns eigentlich interessiert, warum existiert Materie im Universum?
Und tatsächlich stellte das LHCb-Team fest, Baryonen zerfallen ein wenig anders als Antibaryonen.
Allerdings, die CP-Verletzung ist nicht ansatzweise ausreichend, um die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie im Universum zu erklären. Wir sprechen hier nicht nur von einem Faktor 2 oder 3, den wir daneben liegen, sondern mehrere Größenordnungen. Also man kann sagen, wir müssen verstehen, was denn daran noch nicht passt. Es ist noch ein langer Weg vor uns, wirklich zu verstehen, warum Materie im Universum übrig geblieben ist.
Eben diese Frage treibt Stefan Ulmer und seine Leute an. Deshalb wollen sie das Verhalten von Antiprotonen so präzise wie möglich vermessen und mit dem von Protonen vergleichen. Finden sie einen Unterschied, könnte das die entscheidende Spur sein zur Lösung des Rätsels. Warum gibt es überhaupt Materie? Warum ist nicht alles nach dem Urknall zerstrahlt?
Hier stehen wir vor dem Transportrahmen, der quasi das Fallensystem für die Antiprotonen enthält.
In der Antimateriefabrik am CERN steht Ulmers Kollege Christian Smorrer vor der Hightech-Falle, in der morgen die Antiprotonen auf Dienstreise gehen sollen. Ein Stahlkasten, groß wie ein Kleiderschrank.
Wir haben ihn auch extra so gebaut, dass er durch eine Tür durchpasst, Also von der Größe her könnte man die Falle auch bei Ihnen zu Hause durch die Tür schieben. Aber es wiegt eine Tonne, das heißt, man muss vorher gucken, ob der Fußboden das aushält, ja.
Smorra zwängt sich vorbei an dem Kasten zu dessen Rückseite.
Wenn wir jetzt hier reingucken, sieht man ganz hinten so eine große blaue Metalltonne. Das ist die Vakuumkammer, in der unser supraleitender Magnet verbaut ist. Der supraleitende Magnet ist sozusagen das Herzstück von der Penningfalle. Man braucht das Magnetfeld, um die Teilchen festzuhalten.
Der Magnet muss mit Flüssighelium gekühlt werden, auf minus 269 Grad Celsius. Innen herrschen Weltraumverhältnisse, ein extremes Vakuum.
Die Falle selbst kann man nicht sehen. Man kann sich vorstellen, von der Größe her wie so eine 1,5 Liter Flasche. Nur nicht aus Plastik, sondern aus Kupfer. Und da drin sitzen viele Kupferringe, die vergoldet sind. Mit denen legen wir dann Spannung an und die Spannung hält dann die Antiprotonen in einem gewissen Punkt im Magnetfeld fest.
Exakt 92 Antiprotonen stecken in der Falle. Sie da hineinzubekommen, war alles andere als einfach, erzählt Doktorand Marcel Leonard.
Die richtigen Parameter zu finden dafür, das war eine echte Geduldsarbeit. Das hat mehrere Monate gedauert, richtig frustrierend letztes Jahr. Aber nachdem wir einmal die Parameter hatten, ging es super schnell. Also die Antiprotonen, die wir jetzt hatten, die hatten wir in einer Viertelstunde drin. Also dieses Jahr wunderbar, letztes Jahr war das echt eine ordentliche Arbeit, das hinzukriegen. Aber wir haben es geschafft.
Alles bereit also für den ersten Antimaterie-Transport der Menschheit. Was kann jetzt noch schiefgehen?
Alles. Wenn die Fallenspannung ausgeht, wären zum Beispiel die Teilchen weg. Wenn der Magnet zu schnell aufwärmt, wären die Teilchen weg. Zum Beispiel die Deckenkräne müssen arbeiten. Der Lastwagen darf nicht gegen die Wand fahren und solche Sachen. Aber der Puls wird schon hoch sein morgen während der Transportsequenz.
Antiteilchen in Fallen speichern, präzise untersuchen und mit den Eigenschaften von gewöhnlichen Teilchen vergleichen, das ist nicht neu. Das macht die Fachwelt seit Jahrzehnten. Stefan Ullmann nimmt Antiprotonen unter die Lupe. Andere versuchen es mit Antiwasserstoffatomen. Bei denen wird ein Antiproton von einem Positron umkreist, einem Antielektron. Die Herstellung überaus knifflig.
Das Experiment hat gedauert etwa 4 Wochen, wobei wir jeden Tag 2 Stunden experimentiert haben.
1995 schoss ein Team um den Physiker Walter Oehlert Antiprotonen auf das Edelgas Xenon, in der Hoffnung, dass sich im Vorbeiflug Antiwasserstoff bildet.
In dieser Zeit haben wir 10 hoch 13 Antiprotonen verbraucht. Das ist eine irrsinnig große Zahl. Das ist eine 1 mit 13 Nullen. Und aus diesen Wechselwirkungen von 10 hoch 13 Atomen mit Xenon haben wir 11 Signaturen von Antiwasserstoff gesehen.
Eine Premiere. Allerdings war der Antiwasserstoff derart schnell, dass er nach 30 Nanosekunden auf Materie prallte und zerstrahlte. Ihn für längere Zeit herzustellen gelang erst 2010, und zwar einer Arbeitsgruppe um den dänischen Physiker Jeffrey Hengst.
We use electromagnetic fields.
Wir nutzen starke elektromagnetische Felder. Damit können wir die Antiprotonen und die Positronen leicht einsperren. Ein negatives Antiproton und ein positives Positron. Zusammen haben sie netto null Ladung und können sich zu neutralem Antiwasserstoff zusammentun. In unserem ersten Experiment haben wir 38 Antiwasserstoffatome eingefangen, und zwar 0,2 Sekunden lang. Der Beweis, dass unser Konzept funktioniert.
That was just to prove that we have done this.
Später gelang es Hengst und seinen Leuten, Antiwasserstoff länger zu speichern und im Detail zu untersuchen. Etwa wie er leuchtet, wenn er mit Laserlicht bestrahlt wird. Stefan Ullmer dagegen konzentriert sich auf Experimente mit Antiprotonen. Ob sie eine andere Masse als Protonen haben oder ein anderes Magnetfeld. Hat er denn schon Unterschiede aufgespürt?
Nee, leider nicht. Also wir messen immer präziser. Mittlerweile auf 11 Nachkommastellen genau, und wir haben bisher keinen Hinweis auf einen Unterschied in der Masse, magnetischem Moment und so weiter gefunden.
Das bedeutet, entweder gibt es die gesuchten Unterschiede nicht oder sie sind so winzig, dass sie den heutigen Sensoren schlicht durch die Lappen gehen. Es braucht also eine neue, eine empfindlichere Messtechnik.
Dazu brauchen wir aber diesen Antimaterietransport.
Der Grund? Bislang steht Ulmers Experiment direkt am Beschleunigerkomplex, der die Antiprotonen herstellt. Die Beschleuniger erzeugen starke Magnetfelder. Und die stören das Experiment und setzen der Messgenauigkeit strikte Grenzen. Deshalb möchte der Physiker die Antiprotonen am liebsten dorthin bringen, wo er sie ungestört untersuchen kann. Etwa in sein Institut in Düsseldorf.
Das ist ja eigentlich der Treiber dieser ganzen Initiative, der Wunsch, genauer messen zu können. Also nicht nur 11 Nachkommastellen, sondern 12, 13, 14.
Aber erstmal muss morgen die Generalprobe klappen. Die Antiprotonenrundfahrt über das CERN-Gelände.
Puls 94, mein Ruhepuls ist normalerweise bei 60. Ja?
Dienstag, 24.03., 9.30 Uhr morgens. Stefan Ulmer hat einen Blick auf seine Smartwatch geworfen. Ein bisschen aufgeregt ist er schon. Denn heute ist der Tag, auf den er und sein Team jahrelang hingearbeitet haben.
Today it's a first thing, you know, like, and we do everything very carefully.
Internationale Medien sind geladen. Fernsehen, Hörfunk, Print, online. Ulmer gibt geduldig Auskunft, mal auf Deutsch, meist auf Englisch.
It has been designed such that exactly this is not a problem.
Dann kramt er sein Smartphone hervor und ruft eine App auf.
Da hört man eben ein einzelnes Antiproton in der Falle, das schwingt. Ne? Was mich wirklich fasziniert, ist, wir schaffen das halt mit einem einzelnen elementaren Teilchen. Ja? Also es ist eine extrem empfindliche Detektion.
Der Countdown markiert den Start des Experiments. Langsam hieft ein Deckenkran den knapp eine Tonne schweren Schrank mehrere Meter nach oben.
Mein Kollege da unten, der zweite von rechts, der hat diesen Screen für die nicht destruktive Detektion der Antiprotonen. Schaut sich quasi kontinuierlich an, ob die Antiprotonen noch in der Falle sind oder nicht.
Einer beobachtet das Geschehen besonders aufmerksam. Markus Jankowski vom CERN, verantwortlich für die Sicherheit des Transports.
Das Besondere in diesem Fall ist, dass wir einen supraleitenden Magneten, der also mit flüssigem Helium gefüllt ist, transportieren. Wir haben dort drin ein Kryogen mit einer Temperatur von etwa 4 Kelvin, das heißt also minus 269 Grad Celsius. Und das Besondere ist, dass wir das jetzt von einem Teil der Halle in die andere transportieren, wobei natürlich verschiedene Sachen im Prinzip schiefgehen könnten.
Zum Beispiel könnte der Auslass des Magneten vereisen. Innen würde sich ein Überdruck aufbauen. Dann sollen Überdruckventile greifen, den Druck ablassen und die Gefahr einer Explosion bannen.
Aktuell ist es relativ entspannt. Die Falle macht sich jetzt allerdings gerade auf den Weg. Das heißt, alle Leute, die unmittelbar für BaseLab arbeiten, müssen entsprechend Abstand halten und so weiter.
Wie ein dicker Fisch hängt die Falle am Haken des Krans. Behutsam wie in Zeitlupe fährt er sie quer durch die Halle, über Aggregate und Versuchsaufbauten hinweg.
Der fährt erheblich vorsichtiger als sonst her. Das ist wesentlich langsamer. Man kann sehen, dass die Kollegen das wunderbar gleichförmig im Griff haben. Unmittelbar am Kran ist auch noch eine zusätzliche Traverse angebracht, die zur weiteren Dämpfung dient. Wenn das jetzt hingegen normales Equipment wäre, dann würde das Ganze erheblich schneller ablaufen und man hätte auch nicht diesen großen Aufwand mit Sicherheitsabstand und so weiter.
Jetzt muss die Falle mit einem Transportwagen durch ein Tor buxiert werden. Vorsichtig setzt sie der Kran auf dem Wagen ab. Ein Elektrokarren fährt ihn durch das Tor. Dahinter soll ein anderer Deckenkran die Falle mit den 92 Antiprotonen auf die Ladefläche eines LKWs absetzen. Dazu muss er sie über ein hohes Stahlgeländer hieven. Ein heikler Moment.
Zwischen dem Geländer und der Falle sind es nur wenige Zentimeter. Aber es wurde genau so gemessen, dass es letztlich auch passt. Es gab schon mehrere Probeläufe, nur um zu schauen, ob die Falle letztlich den Weg entsprechend nehmen kann.
Es wird eng. Doch dann ist die Hürde genommen. Maßarbeit.
Aber der interessante Teil kommt gleich wirklich, wenn die Falle auf dem LKW abgesetzt wird, dass sie möglichst langsam, möglichst sanft abgesetzt wird. Das heißt, dafür werden auch Gummiplatten etc. ausgebreitet. Und das Kranpersonal macht das Ganze ausgesprochen vorsichtig.
Im Schneckentempo setzt die Falle auf der Ladefläche ab. Arbeiter sichern sie mit Spanngurten. Stefan Ulmer und seine Leute stehen daneben und beobachten auf ihrem Laptop, wie sich die Antiprotonen im Inneren der Falle verhalten.
Sehr gut, sehr gut. Also bisher keine bösen Überraschungen, aber ich meine, Neuland betreten wir jetzt, ne, indem der LKW aus der Halle letzten Endes sich bewegen wird. Das heißt, der große Moment kommt eigentlich in 2 Minuten. Truck ready to move.
Es Truck is rolling.
Der LKW setzt sich in Bewegung. Die Fahrt geht los.
Christian sitzt auf dem Beifahrersitz. Der ist heute locker unterwegs, ja. Der war schon nervöser, ja.
Stefan Ulmer ist zu seinem Auto gehetzt. Jetzt sitzt er hinterm Steuer und fährt dem LKW hinterher. Alle 2 Minuten schickt ihm Christian Smorrer vom Beifahrersitz des LKWs ein Foto. Auf dem Foto eine Messkurve, die zeigt, wie es den Antiprotonen auf der Ladefläche gerade geht.
That was like 1 minute ago. The particles were still in the trap.
Nach wie vor sitzen die Antiteilchen in der Falle. Was auch so sein soll, denn die Falle ist so konstruiert, dass sie Vibrationen aushält, so stark wie das 2,5-fache der Erdbeschleunigung.
It has been specified to withstand an acceleration of 2.5 g in all directions. It's really kind of rock solid, vibration proof by design.
Das scheint auch nötig. Die Straßen auf dem CERN-Gelände sind nicht gerade im besten Zustand. Immer wieder nimmt der LKW vor uns ein Schlagloch mit oder holpert über einen Buckel. Stefan Ulmer findet das prima. Ein richtiger Härtetest für seine Falle.
If the particles survive this, it's fantastic. That's exactly what we want to know.
Der Laster schleicht nicht. Wie selbstverständlich rollt er im Verkehr auf dem CERN-Gelände mit. Manchmal zeigt der Tacho beinahe 50.
Come on, hit 50. Faster.
Dann ein neues Foto aus dem LKW.
So we just got a new photo, like the antiprotons are still alive. Okay, but they were moving. So they were kind of seeing some effects of vibration, I guess.
Die Antiprotonen leben noch. Doch nun ist die Messkurve leicht verschoben, wohl wegen der Vibrationen. Aber alles im grünen Bereich, meint Stefan Ulmer. Dann meldet sich Christian Smorrer per Funk aus dem LKW.
Ja, Christian?
We have the particles. The resonator has shifted, but we still see the particles.
Shall we do the second round?
Do you want to go for another round?
Eine kurze Diskussion. Soll das Team noch eine zweite Runde riskieren?
Okay, yes, let's do it. I support it. Yeah, we go another one.
Ja. Eine zweite Runde liefert mehr Messdaten für die Auswertung. Und das ist Gold wert für die Wissenschaft.
So, we got our update just a second ago. Particles still there. Everything fine.
Ein paar Stunden später in Ulmers Büro. In der Experimentierhalle hat der Kran die Falle wieder an ihren Platz gehievt. Flugs hat sich das Team an eine erste Datenanalyse gemacht. Vorläufiges Ergebnis? Alle 92 Antiprotonen haben es geschafft.
Wir sind wirklich glücklich, dass es geklappt hat. Also wir sind insgesamt 10 Kilometer gefahren auf den Straßen des CERN, die jetzt nicht unbedingt irgendwie Autobahnqualität haben. Und die Teilchen haben offensichtlich überlebt. Ja, das heißt, das war wirklich ein sehr guter Stresstest für die ganze Sache und war ein ganz wichtiger erster Schritt.
Der erste Schritt eines ehrgeizigen Plans. Nun wollen die Fachleute ihre Transportfalle so optimieren, dass längere Reisen machbar sind. Mit mehr Antiprotonen, aber Tausenden. Das Ziel? Ein Transport an die Uni Düsseldorf, zu Ulmers Heimatinstitut.
Wenn alles gut läuft, könnte das 2029 passieren. Ja, also wir haben schon noch ein bisschen.
Dann soll in Düsseldorf ein neues Präzisionsexperiment fertig sein, an dem sich die Antiprotonen ungestört untersuchen lassen. Und damit um Größenordnungen präziser.
Dann schauen wir mal, was kommt. Also ich würde sagen, wenn wir bis zu unserer Pensionierung irgendwie nochmal einen Faktor 1000 bis 10.000 hinbekommen, das könnte schon gehen.
Und wer weiß, vielleicht wird dann sogar Ulmers Traum wahr.
Die Idee hinter diesen Experimenten ist letzten Endes, sich die Frage zu stellen, wiegt das Proton vielleicht ein bisschen mehr als das Antiproton? Dann hätte man irgendwie einen ganz klaren Indikator gefunden, der es dann ermöglichen würde, diese Materie-Antimaterie-Asymmetrie, die wir beobachten, zu erklären.
Und damit ein grundlegendes Problem der Physik zu beantworten. Warum verschwand nach dem Urknall die Antimaterie? Und warum blieb so viel Materie übrig, dass sich daraus Sterne, Planeten und Lebewesen bilden konnten?
Exotenteilchen auf Dienstreise. Unterwegs mit Antimaterie. Von Frank Grotelüschen. Es sprachen Merle Wasmuth und Karim Scherif.
Sie hörten die Übernahme einer Produktion des Deutschlandfunks 2026.